Hallo Mara, hallo ihr Lieben, die uns zuhören. Ich nehme die Sprachnachricht an Mara als Möglichkeit, um euch Danke zu sagen, weil als wir das Gespräch aufgenommen haben, haben wir noch nicht gewusst, ob unsere Remaking-Kampagne zustande kommt. Und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Und ich möchte unbedingt, dass in dieser Folge ein riesen Danke an euch drin ist. Und darum dachte ich, ich packe sie so eine Nachricht. Danke für eure Unterstützung und eure Solidarität. Dank euch können wir noch mehr Frauenstimmen und wichtige Themen laut machen. Hey, und Mara, wir müssen das im Fall noch feiern. Unbedingt. Tschüss.
Ja, hallo, liebe Sarah und hallo, liebe Hörerinnen. Ich habe mich so gefreut über die Sprachnachricht und nutze das jetzt genau auch so und mache dir, Sarah, eine Sprachnachricht, die ihr könnt mithören könnt, liebe Hörerinnen, weil ich freue mich wahnsinnig, hat unser Crowdfunding funktioniert und ich danke euch vielmals für die Unterstützung, dass wir weiterhin könnt spannende Frauenstimmen ans Mikrofon holen und die Gespräche weiterführen. Und ja, man soll die Feste feiern, wie sie fallen, Sarah. Also schauen wir, dass wir möglichst schnell anstoßen können. Der Sommer steht vor der Tür. Und ich freue mich drauf. Alles Liebe für euch und für dich, Sarah.
Es gibt ein Menschenrecht auf Familienplanung. Die meisten von den Frauen, mit denen ich geredet habe, haben vielleicht mal einen Abbruch gehabt und haben nachher 3 Kinder gehabt, 10 Jahre später, wo sie bereit waren, wo sie es wollen, mit dem Mann, wo sie auch Bock drauf hatten, um ein Kind zu haben. Das ist schon ein wichtiger Punkt. So, man tut immer so, wie wenn Frauen das leichtfertig machen täten. Aber niemand macht so etwas leichtfertig. Niemand.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können. Hallo Mara.
Hallo Sarah.
Du Mara, du bist ja so nett gewesen. Wir haben ja beide sehr schwierige Beziehungen zu unseren Drucker. Meine ist gerade so schwierig, dass er nicht druckt. Darum bist du mir so lieb gewesen zu mir und hast ausgedruckt für uns beide, ja. Nämlich unsere Vorbereitung für das heutige Gespräch. Jetzt, es ist sehr, sehr gross. Also ich meine, Buchstaben sind sehr gross, sind viele Seiten.
Ja, ich werde ja 44 bald, weißt, ich habe es nicht gemerkt und müsste mir auch Brille kaufen. Aber ich habe gemerkt, stattdessen drucke ich einfach alles in grösserer Schrift aus.
Es ist so lustig, ich habe das so vorher angeschaut und dann habe ich mich erinnert, einer von meinen grössten, also ich mache ja wahnsinnig viele seltsame Sachen und viel falsch und viele Fehler. Und etwas von so den lustigsten Sachen, die mir jemals passiert ist, dass ich einen Workshop gegeben habe und dann wollte eine Einladung schreiben für alle, die teilnehmen. So schön bist du dabei. Und ich habe das in 700-Punkt-Schrift, das Mail, gesendet. Also die Schrift, das ist wirklich so schön, riesig.
Hast du Reaktionen gehabt?
Ja.
Positive?
Ja, es hat sehr lustige so. Es ist schön, dass du das so schön findest.
Eigentlich hätte man es können ausdrucken und jeden Buchstaben einzeln ausschneiden und dann ausmalen mit dem Kind.
Ja. Und dann hast du mir eben vorher gesagt, dass du eigentlich eine Brille haben und dass du dir mal eine Brille gekauft hast. Wie viel hat die gekostet?
Ja, 1'500 Franken vor 7 Jahren. Ich habe sie zweimal angehört.
Und immer, wenn mir das jemand, ich habe ja noch keine Brille, wenn mir das jemand sagt, dass eine Brille so viel kostet, dann habe ich wie gespart beim Zuhören einer Art. Ich weiss, kennst du das, dass ja. Du so hörst von etwas, wo du wie nicht brauchst und weisst, es könnte aber sein, dass du das brauchst. Und dann findest du eigentlich so, hey, ich habe jetzt gerade 1'500 Franken gespart.
Ja, das kenne ich.
Und dann muss ich eigentlich fast aufpassen, dass ich das jetzt nicht ausgebe.
Ja, das geht nicht ganz auf, der Kreis.
aber Es ist jetzt eben, es bin auch ein bisschen ich, oder? Ich gehe völlig noch jemand anders an. Ich kann nicht über Geld reden, nicht über Sparen. Ich kann nicht über irgendwie grosse Schrift- und Druckerprobleme. Obwohl ich finde, Druckerproblem, also Beziehungsproblem mit dem Drucken, wäre auch mal eine Podcast-Folge wert. Sondern ich wollte über etwas ganz anderes reden, nämlich über Kinderwunsch und Nicht-Kinderwunsch. Beziehungsweise, wir haben ja beide so wahnsinnig früh ein Kind bekommen. Wie alt bist du, als du das erste Mal schwanger warst?
22.
Eben, du warst noch jünger als ich.
Und mit 23 ist dann mein Sohn geboren.
Ich war 24 und mit 25 ist er auf die Welt gekommen.
Also ich finde, es hat schon einen Zusammenhang. Ich suche mal noch den Bogen. Weil
zum Drucken?
Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich seit 22, also seit mein Kind, oder seit 23, seit mein Kind auf der Welt ist, für gewisse Sachen einfach gar nicht mehr so Zeit habe. Und auch nicht mehr Geduld,
um mich dann total... Also wirklich, du hast weniger Zeit, seit du Kind hast?
Gell, das ist jetzt eine Überraschung. Aber es ist so, ich finde dann so, es muss jetzt einfach irgendwie einfach funktionieren. Und es ist jetzt einfach okay, ich habe noch andere Sachen, wo ich muss mich darum kümmern. Und ich glaube, das ist schon so die Prägung von dem frühen Kind haben.
Man wird sehr pragmatisch. Mhm. Und das ist ja außergewöhnlich, dass man so jung, also 22 ist sehr jung, du hast dir, das war ein Wunschkind gewesen, gell?
Hey, ja. Also, ja, in dem Sinn schon. Also ich mag jetzt nicht alle Details.
Das ist auch nicht die Idee.
aber es hat mich... So mit 22 passiert, aber es ist schon... Es ist spannend rückblickend, weil ich habe sehr früh einen Kinderwunsch hatte. Also ich mag mich erinnern, schon irgendwie mit 16 das Gefühl hatte, wenn ich jetzt schwanger würde, dann würde ich das Kind wählen. Ob ich es dann wirklich bekommen hätte und mich dann wirklich dazu entschlossen hätte, wenn es so passiert wäre damals, das weiss ich jetzt auch nicht. Aber... ja, also es sind ja so die Fragen des Lebens so im Rückblick, oder? Wie war es bei dir gewesen? Hast du immer Kinderwunsch gehabt?
Ja, ich mag mich schon erinnern, so mit 6, 8 irgendwie völlig klar gehabt, ich wollte mal Kind, eben wenn man noch mit Baby spielt. Und später, so in der Jugend, weiss ich noch, haben wir uns das auch viel überlegt. Ja, wie wäre das jetzt, wenn wir jetzt schwanger wären? Ich habe dann eine Freundin von mir, hat dann mal gemeint, sie sei schwanger und haben uns das überlegt, wie das jetzt geht. Da sind wir beide 15 gewesen. Würden wir jetzt eben, soll sie irgendwie abtreiben, nicht abtreiben? Und dann auch, ja, wie würden wir das jetzt machen, wenn wir jetzt zusammen würden auf das Baby schauen? Und sie hat es dann aber nicht müssen entscheiden, weil sie hat eine Fehlgeburt hatte. Und gleichzeitig ist mir dort auch so das erste Mal so die Angst begegnet vor dem Schwangerwerden. Oder? Es gibt so den Wunsch und dann gibt es aber auch die Angst.
Ja, wir reden über das. Vielleicht kommt der Drucker irgendwann auch noch mal vor. Das
ich glaube
sein,
weniger.
Wir reden nicht nur über das, wir reden über einen Haufen Themen. Aber unter anderem über das Thema Abtreibung. Mit der Gabriela Alvarez-Hummel. Sie ist heute unsere Gästin. Herzlich willkommen.
Hallo Gabriela, schön bist du da.
Hoi Zimmer. Ich musste mich zusammenreissen müssen, um nicht schon laut reinlassen. Da.
Darf ich kurz fragen, ob wir es abgeschlossen haben? Kennst du Beziehungsprobleme mit dem Drucker?
Ja, definitiv. Ich bin heute mit dem Laptop da, weil mein Drucker funktioniert nicht. Ich habe ihn im Atelier drum, aber dort haben wir jetzt kein Internet, darum haben wir nicht drucken können. Es ist ein riesiges Ding.
Ja, okay. Ja. Einfach, das ist für mich
noch wichtig. Ich finde, viel mehr Menschen, als man meint.
Drucker? Ja. Definitiv. Gell? Das ist ein Problem.
Schriftgröße?
Noch nicht. Nein.
Okay. Ich stelle ja amig unsere Gästinnen vor und ich möchte das auch bei dir machen. Ich bin dann immer gespannt, ob es stimmt, was ich recherchiert habe. Und du darfst dann also ohne weiteres auch ergänzen, weil vollständig ist es bestimmt nicht. Also ich habe über dich erfahren, also auf jeden Fall mal voraus, dass du Liechtensteinerin bist.
Darum der Dialekt, das tut mir leid.
Ich finde das schön,
den Dialekt. Ja. Aber die Leute fragen sich dann immer, was ist
ja, woher kommt sie?
Was ist das für ein komisches Wort? Das ist die Erklärung.
Wir können ja zwischen ihnen sonst dann nachfragen, falls wir
etwas
nicht
verstehen. Genau, falls ihr etwas nicht verstehen, bitte aufstrecken.
Aber seit dem Studium lebst du eigentlich in Zürich. Ja. Wie lange ist jetzt das her?
Also gut 15 Jahre. Nein, 15 Jahre.
Okay, ja. Also schon
ja, ich lang. Bin 34 jetzt.
Ja. Also du bist freie Journalistin. Und du sagst, dass du als Autorin gerne auf mehreren Hochzeiten tanzt. du bist in den klassischen Medien unterwegs, schreibend. Du bist als Teil von Kunst- und Kulturprojekten unterwegs. Oder auch als Moderatorin von Lesungen, von Podien, von Panels. Du bist spezialisiert eben auf das Thema Abtreibungsrecht, unter anderem. Und beschäftigst dich sehr stark mit dem Thema Feminismus, intersektionaler Feminismus, Neurodivergenz und eigentlich alles abseits von dieser sogenannten Norm.
Alles, was mich interessiert. Das ist schön am Selbstständigsein. Man kann immer so wieder ein bisschen den Weg anpassen.
Mhm. Ja, es ist schön, aber manchmal ist es auch mega anstrengend, wenn so viele Sachen einem interessieren, nicht ja. So viele Themen.
Ja, man muss einfach lernen, dass nicht alles gleichzeitig geht. Aber das Thema Abtreibung ist, glaube ich, eines, das mich jetzt schon wirklich einige Jahre beschäftigt. Ja.
Magst du sagen, wie du zu dem Thema gekommen bist? Mhm. Wie ja. Hast du das gefunden oder wie hat das Thema dich gefunden?
Ich glaube, das Thema finden alle Leute, die schwanger werden können, früher oder später, einfach weil man irgendwann damit, also ja, weil das irgendwann einfach passieren kann, dass man das Gefühl hat, ui, jetzt hat es, glaube ich, eingeschlagen, was mache ich jetzt mit dieser Situation? Und dann oft ist es ja dann vielleicht gleich falscher Alarm, aber ich glaube, es ist ein Thema, wo für viele von uns immer da war, vielleicht, oder früher oder später kommt. Bei mir, ich muss ein bisschen ausholen. Meine Eltern sind Argentinier. Ich habe eine Weile in Buenos Aires gelebt und bin zufällig dort gewesen, wo das Abtreibungsrecht in Buenos Aires, also in Argentinien, legalisiert worden ist. Das war ein jahrzehntelanger Kampf gewesen, von sehr, sehr, sehr vielen, sehr, sehr engagierten Frauen. Es war wahnsinnig emotional gewesen und ein Türöffner für ganz Lateinamerika.
Also, wann war das?
Im 2020.
Ja.
Und ich bin dann so dort gehockt und habe es so aufgesogen und also sehr emotional gefunden und habe dann kapiert, ich komme aus dem Liechtenstein, wo ein Land mitten in Europa ist und dort ist das Recht immer noch nicht legal.
Das habe ich vorher gewusst.
Ja, das haben viele Leute nicht gewusst. Das
also, bis ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch mit dir, habe ja. ich das nicht gewusst.
Viele Leute wissen das nicht. Und das ist an von den Gründen, wieso ich jeder Person sage, wo wir, wenn wir über das Liechtenstein reden, ist es immer mein Not-so-Fun-Fact Nummer eins.
Also, du sagst, die Rechte gibt es dort nicht. Also, das heisst, Abtreibung ist in Liechtenstein verboten.
Kann man das so sagen? Es ist illegal. Genau. Mhm. Außer natürlich bei den ganz schwierigen Fällen, wie wenn es lebensnotwendig ist oder so. Aber sonst ist es illegal, ja. Liechtensteiner Frauen müssen in die Schweiz oder in Österreich.
Mhm. Ja, das ist krass. Und man darf auch nicht darüber berichten, gell? Man darf nicht Hilfe zur Verfügung stellen, zum Beispiel auf einer Online-Plattform oder so.
Nein, dem Gesetz ist ein Informationsverbot angehängt. Das heisst, dass selbst Gynäkologinnen im Liechtenstein nicht darüber informieren dürfen. Und dass Frauen oder Menschen, die schwanger werden können, auf sich allein gestellt sind. Hm. Mehr oder weniger. Es gibt eine Beratungsstelle, die ist aber vom Fürstenhaus finanziert. Und,
die ist sicher,
und das Fürstenhaus ist ja der Grund, wieso das Recht immer noch illegal ist. Der Fürst hat ein Vetorecht im Liechtenstein und hat damals, wo das zum letzten Mal zur Abstimmung gekommen ist, vor etwa 12 Jahren oder so, oder 13 Jahren, hat er gesagt, egal was ihr abstimmen, ich sage sowieso nein. Und die Leute sind erstens dann gerne nicht abstimmen gegangen und dann ist sehr knapp abgelehnt worden. Und da sind wir jetzt immer noch. Seitdem ist das ein riesen Tabu, noch ein grösseres Tabu wie sonst überall. In der Schweiz ist es so ein Tabu. Aber ja, auf jeden Fall, die Frage zu Ende beantworten, nachdem ich das zu Argentinien mitbekommen habe, mir so gedacht habe, was ist eigentlich im Liechtenstein los? Seitdem beschäftige ich mich recht stark mit dem Thema und probiere, die Leute zu informieren, weil man es eben nicht weiß. Und ich glaube, an von der wichtigen Punkt ist, dass Nachbarländer aufhören, das einfach zu akzeptieren, dass sie den Service quasi für das Nachbarland machen. Ich glaube, es ist wichtig, dass sie es machen, aber ich glaube, es ist auch wichtig, zu sagen, hey, Liechtenstein, das ist nicht okay, dass du das einfach auslagerst an uns.
Also es müsste politischen Druck geben von den Nachbarländern auf Liechtenstein diesbezüglich.
Schön wäre es. Mhm. Also, ja.
Damals,
Liechtenstein war ja das letzte Land in Europa, das das Frauenstimmrecht eingeführt hat. Das ist jetzt 40 Jahre her. Und damals, schlussendlich, hat sich das Land, also irgendwann ist es einfach nur noch peinlich gewesen, um das Frauenstimmrecht nicht zu haben, weil es alle anderen rundherum nicht hatten. Und ich habe das Gefühl, es muss...
Sogar die Schweiz.
Sogar die Schweiz. Ja, es ist eben, ja, es ist eben so, ja, die Schweiz ist, was ich sage, auch dann halt auch kein Pionierland, oder? Das macht es dann halt auch nicht besser. Wirklich.
Jetzt sagst du, es ist auch in der Schweiz ein Tabu und im Moment kann man ja weltweit, also jetzt gerade auch, also jetzt gerade aktuell natürlich mit der Situation in den USA, aber auch sonst kann man beobachten, wie die Rechte bedroht sind. Du sagst, es ist ein Tabu. Ich denke an mich, dass eigentlich alles ein Tabu ist, was uns Menschen irgendwie verletzlich macht. Was sind deine Gedanken, wieso es so ein Tabu ist?
Also historisch, da müsste man jemanden einladen, aber das ist, historisch gesehen ist es ganz klar, wieso es ein Tabu ist. Also das gibt, im Liechtenstein hat es ganz klar christliche Gründe, da wahrscheinlich auch. Ja, in vielen verschiedenen Kulturkreisen hat es verschiedene Gründe. Also es ist einfach wegen dem ein Tabu, das immer noch da ist. Ich glaube auch, dass so moralische oder so, wie soll ich sagen, ich glaube oft, also was ich auch oft lese, wo mich auch immer verschreckt, ist, wenn Leute sagen, ja, man kann ja verhüten quasi, wieso passiert einem das? Und dann finde ich auch so, also was, also lass doch die Leute Sex haben, Entschuldigung, oder? Dann gibt es Kommentare wie, ja, musst halt keinen Sex haben. Also, mhm. Ja, also.
Es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe für ungewollte Schwangerschaften quasi, oder? Also, ich meine, das eine ist das, was du jetzt nennst, quasi einvernehmlichen Sex oder in einer heterosexuellen Kombination, sage ich jetzt einmal, wo quasi ein Unfall passiert und das ist ja dann wieder so die Norm, von was man ausgeht. Aber es gibt ja dort drinnen, also mal abgesehen davon, dass das ja okay ist, dass dort man auch eine ungewollte Schwangerschaft kann erleben kann, aber es gibt ja auch außerhalb von dem noch mega viel. Also es gibt ja auch, dass das Verhütungsmittel nicht funktioniert hat. Dann gibt es auch ungewollte, also es gibt Vergewaltigung, es gibt eine Situation von Minderjährigen, eben Teenager-Schwangerschaft und. Oder? Es ist ja extrem vielfältig, aber ich habe das Gefühl, die Leute haben immer nur ein Bild.
Ja, und schlussendlich muss es auch egal sein, was der Grund ist.
Genau.
Es muss einfach egal sein. Mm-hmm. Also was will man sagen? Der Grund ist okay und der nicht. Mm-hmm. Es hat gerade eine Studie gegeben, in Deutschland, die ELSA-Studie. Es gibt ja sehr wenig Studien zum Thema Schwangerschaftsabbruch, muss man auch sagen. Es hat gerade eine grosse Studie gegeben, in Deutschland. Sorry, ich muss schon meine Notizen da suchen. Weil sie haben geschaut, wieso, also sie haben die Gründe untersucht, wieso Frauen abtreiben. Und sie haben so vier verschiedene Typen herausgefunden. Eins ist, dass sich die Leute eigentlich anders orientieren möchten, dass Kinder einfach kein Thema sind. Das andere ist, dass sie sich lieber zuerst selber verwirklichen möchten. Das andere ist, dass sie ihr Leben zuerst stabilisieren möchten. Und das andere ist, dass sie ihr Leben, das sie haben, bewahren wollen. Und das finde ich auch einen mega wichtigen Punkt. Über 50% der Frauen in der Schweiz, die abtreiben, haben schon Kinder. Die machen das für die Kinder, die sie schon haben. Mhm. Und nicht gegen das potenzielle Leben. Oder? Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Die Diskussion geht dann auch oft zum Thema Kinder, aber so früh, und das sind über, also weit über 80 oder 90% der Schwangerschaftsabbrüche in der Schweiz, sind in den ersten 12 Wochen. Also dort von einem Kind reden, finde ich oft schwierig. Und ich glaube, es wäre einfach schön, wenn man vielleicht einfach von einer Schwangerschaft redet, um dort das dann auch nicht so moralisch aufladen. Das ist etwas, wo ich viel gehört habe, dass man dann zum Doktor geht und abtreiben möchte und dann Sachen hört wie, ja, aber möchten Sie das Kindchen nicht behalten? Also, und so Sachen
kann also es geht nicht. Viel mehr eigentlich ums Leben vom potenziellen Kind als um die Lebensrealität und das Leben von der Frau.
Genau, also aber gleichzeitig geht es ja auch ums Leben des Kindes. Oder? Wenn eine Frau das Gefühl hat, sie ist nicht fähig, um das zu machen, dann geht es doch wirklich auch ums Leben von dem Kind. Mhm. Meine Oma hat es richtig gesehen. Also, wenn jemand ein Kind nicht will, dann soll er es auch nicht haben, weil dann wird es dem Kind nicht gut gehen. Sie ist 95.
Man hört schon raus, jetzt aus dem, was du erzählst, auch aus diesen Gründen, es ist ein emotionales Thema. Oder? Es ist ein Thema, das moralisch aufgeladen ist. Es ist sehr emotional aufgeladen. Ich begleite in meiner Praxis Frauen manchmal in dieser Entscheidung. Und was man dann immer merkt, ist, wie gross der Druck ist. Also ist einerseits der Zeitdruck, den sie haben, wo sie die Entscheidung fällen müssen. Aber eben auch, wie fest es beeinflusst ist durch eine Schuldthematik. Eben genau wie, das passiert einem doch heute nicht mehr. Eben, man kann ja verhüten, was du gesagt hast.
Und das stimmt dann, ja nicht, das muss man schon kurz sagen. Stimmt, kein einziges Verhütungsmittel funktioniert
zu 100%. Genau, also, das ist wichtig.
Muss man, glaube ich, den Leuten wirklich nochmal sagen. Das ist wirklich
nicht genau, so. Aber die Schuld, oder, ist spürbar.
Scham.
Ja. Und dann auch eben die emotionalen, moralischen Haltungen, eben, die rum sind. Und dann das, was deine Großmutter gesagt hat, eben, es geht ja wirklich auch darum, wie geht es an dem Kind. Und ich finde das so spannend, auch wenn ich meinen persönlichen Prozess mit dem Thema so beobachte. Also ich bin Mutter von einem 20-jährigen erwachsenen Mann mit einer Mehrfachbehinderung und von einem 18-jährigen Sohn. Und ich habe mir immer 3 oder 4 Kinder gewünscht. Ich habe mich dann sehr bewusst dagegen entschieden, weil ich gemerkt habe, mit der Behinderung von meinem Sohn bin ich so gefordert, dass ich das nicht würde schaffen. Und ich hätte als junge Frau, wenn ich so mir vorgestellt, ich werde jetzt irgendwie unplant schwanger, hätte ich wie immer so es gehabt, ja, dann ist es so, dann komme ich das Kind über, eben, ich habe Kinderwunsch gehabt. Und das hat sich dann verändert. Gerade jetzt auch, wo die Kinder älter geworden sind, auch mit irgendwie über 40 werden, wo ich würde merken, ich würde es nicht mehr schaffen. Ich könnte denen 2 Kinder und vor allem dem Kind, wo mich das Leben lang braucht, solange ich da bin, mich braucht, könnte ich nicht mehr gerecht werden, wenn ich jetzt noch mal ein Baby hätte. Und der Prozess hat mich auch persönlich wie überrascht. Also auch, und ich finde es wichtig, auch über das reden, oder? Wie sich die Haltung, die persönlich auch kann verändern kann, je nach Lebensumständen. Und man sieht ja, oder wenn man so urteilt, und es wird so schnell geurteilt in dem Thema, man sieht ja nie in eine Frau hinein. Ja, also wenn man eine Wohnung wäre, man sieht immer nur den Balkon der Leute, man sieht ja nicht, was ist dahinter. Und du hast ja auch über verschiedene Frauen geschrieben, gell, die sich entschieden haben. Wie ist es dort ergangen, so in diese Wohnungen hineingesehen? Weißt du, so in den Hintergrund, die Geschichten?
Ja, mir ist es sehr wichtig, um mit Frauen reden, vor allem Liechtensteinerinnen, weil es hat nie wirklich Geschichten gegeben. Man hat immer nur über die Frauen geredet, nie mit ihnen. Es ist auch schwierig, um sie zu finden, weil es so ein Tabu ist. Aber ich habe es geschafft. Ich habe mit vielen Frauen geredet. Und das sind genau die Geschichten. Ich meine, das, was du jetzt erzählt hast, hat mir genauso jemand erzählt, quasi. Wir haben auch Leute geschrieben, wo ich dann geredet habe, die gesehen haben, ich habe mich nachher gegen den Abbruch entschieden, aber weil ich keine Informationen bekommen habe, ist das so ein schwieriger Prozess gewesen, der viel schwieriger war als nötig eigentlich. Und darum muss man wie so sagen, es betrifft alle, die schwanger werden können. Und wie du richtig gesehen hast, es gibt ein Menschenrecht auf Familienplanung. Die meisten von den Frauen, mit denen ich geredet habe, haben vielleicht mal einen Abbruch gehabt und haben nachher 3 Kinder gehabt, 10 Jahre später, wo sie bereit gewesen sind, wo sie es wollen, mit dem Mann, wo sie auch Bock drauf hatten, zum Kind haben, das ist schon ein wichtiger Punkt. Und was man vor allem, man tut immer so, wie wenn Frauen das leichtfertig machen täten. Aber niemand macht so etwas leichtfertig. Niemand.
Das ist so wichtig.
Ja, und darum ist es, man redet immer über die Frauen, wie wenn sie einfach schnell den Gängten abtreiben, mir nichts, dir nichts. Hm. Dann zwingt man ihnen irgendwie eine Bedenkzeit von 24 oder 48 Stunden auf oder länger. Derweil ist das nur eine Schikane nach der anderen. Die alle, mit denen ich geredet habe, haben genau gewusst, was sie machen. Das sind ja erwachsene, gescheite Leute.
Also was ja auch noch aufkommt, sind ja dann so Sachen wie, ja, was ist denn mit dem Vater? Hat denn der kein Mitspracherecht? Ist das auch etwas, was dir begegnet ist in diesen Gesprächen?
Ja, ich habe auch mit Amne Berle geredet. Sehr hat er Mitspracherecht, aber vor allem hat er, finde ich, auch Verantwortung. Zuerst einmal, was Verhütung angeht. Und nachher, also das Ding ist, die meisten Geschichten, die ich höre, also viel, nein, nicht die meisten, aber die meisten, die der Mann quasi, also, oh, nein, sorry, ich muss nochmal anfangen. Ein Teil davon, dass die Frauen effektiv das Kind nicht wollen, wegen dem Mann, mit dem sie Sex hatten. Also, ich finde, über Recht kann man schon reden, aber ich finde, es gehört ja auch irgendwie, gehört ja Pflicht dazu, zum ein anständiger Mensch zu sein. Und es fängt ja viel früher an. Was nicht?
Meine Großmutter, die auch fast 95 war, hat aber gesagt, im Minimum ein Gummi drum.
Wir sollten unseren Großmütter ein bisschen mehr zulassen.
Ich wäre auch recht gespannt, was meine Seite dazu. Ja, aber ich finde, es ist ja auch so, also da zeigt sich ja auch oft, wie missbräuchlich das Thema besprochen wird eigentlich. Also es kommt ja dann so, eben was ist denn mit dem Vater und jetzt möchte er vielleicht das Kind und sie treibt es einfach ab, oder? Das sind ja auch so narrativ. Oder was wir ja auch kennen, Sarah und ich, ist das Thema Behinderung, wo super sensitiv ist, oder? Im Bezug auf Abtreibungsrecht oder Pränataldiagnostik. Und wo mir ja, also ich zum Beispiel habe auch erlebt, dass schon Zuschriften gekommen sind, ich müsse mich doch klar gegen Abtreibung aussprechen, weil ich habe ja das Kind mit Behinderungen. Und darum bin ich gegen Abtreibungen per se, weil sehr viele Kinder mit Behinderungen abtrieben werden. Und es ist aber gar nicht darum gegangen, dass wir jetzt darüber reden sollen, warum werden so viele Kinder mit Behinderungen abtrieben und was bräuchte es, damit das nicht passiert? Weil schlussendlich entscheiden sich ja sehr viele dagegen, also nicht alle, aber sehr viele, weil die Strukturen so viel Hindernis geben und dass man weiss, ich werde die Hilfe gar nicht bekommen, die ich brauche. Und darum entscheide ich mich jetzt, das Kind nicht zu bekommen.
Und so ist aber das eigentlich das mit allen Arten von Abbrüchen, oder mit vielen. Oder? Also, wieso treiben Frauen ab, ob Kind mit oder ohne Behinderung? Es ist eigentlich, also, wenn die Strukturen nicht da, also, wer Abtreibungen verhindern möchte, muss Strukturen schaffen, zum die Leute unterstützen von Anfang an und eine Welt schaffen, wo man ja, sich wohlfühlt, also, um das zu machen. Heisst, was gleich nicht heisst, dass man Abtreibungen komplett abschaffen.
Aber wenn wir jetzt ein familienfreundliches System hätten, meinst du, gäbe es auch weniger Abtreibungen?
Ich meine, in der Schweiz ist die Abtreibungsrate sehr tief. Es ist eigentlich nicht, jetzt sage ich mal, ein Problem, wo man jetzt sagt, oh mein Gott. Aber nein, also was ich mit dem eher meine, ist, dass die Leute, die gegen Abtreibungen sind, meistens die sind, die aber auch recht wenig für Familienpolitik tun, zum Beispiel. Wer wirklich findet, dass ein Fötus ein Baby ist, wie wir jetzt in den USA sehen, dann sollte es auch Mutterschutz geben ab der 10. Schwangerschaftswoche. Oder? Also theoretisch, wenn es eine Fehlgeburt gibt, dann ist das ein totes Kind und es wäre ja schön. Also ich würde mir das natürlich wünschen, weil es gibt viele Leute, die gewollt schwanger sind und eine Fehlgeburt haben. Und die Sachen verdient haben. Aber es ist, also dass die, die gegen Abtreibung sind, sind ja dann nie für so Sachen.
Ich merke, oder wenn du jetzt gerade noch über Fehlgeburt redest und vorher ist ja, wie eben, hören wir auf davon reden, dass es ein Kind ist, jetzt jede Frau, die eine Fehlgeburt erlebt, die sich ein Kind wünscht, die hat ein Kind verloren, auch wenn es in der 8. Woche geht, ist mir noch wichtig.
Absolut.
Dass es auch je nach Situation eben dann auch selber anders gefühlt ist. Und dass man den Menschen wie dort das Gefühl, glaube ich, nicht absprechen kann, aber gleich muss es eben die Freiheit geben auf individuelle Entscheidung. Weißt du, was ich meine?
Es ist sehr ein sensitives Thema. Und ich glaube, man muss dort sehr sensibel sein. Und dort sieht man eben die Diskrepanz. Absolut. Es ist, es ist schwierig. Absolut. Aber, und das sei auf jeden Fall auch so.
Oder wie, wenn man schwanger ist, dann, und sich das fest wünscht, und das ist, oder, das ist ein riesen Trauerprozess ausgelöst, wo ja auch ein riesen Problem ist, dass eben das dann nicht einmal irgendwie ein, zwei Tage frei gibt, oder, dass es, auch, und unter, glaub, 12. Woche, oder, ist es, das weißt du vielleicht besser, aber in der Schweiz ja,
wenn du Fehlgeburt
hast, kommst du,
bis zur 23.
Bis zur 23. Eben, das ist wahnsinnig. Ja.
Ja, also, absolut, darum ist es, ich glaube, Abtreibungsrecht sollte man auch nicht allein sagen, sondern es ist ja alles unter dem grossen Dach von der reproduktiven Recht. Und dort gehört das alles drin. Da gehört Zugang zur Verhütung drin, da gehört das Thema Fehlgeburt drin, da gehört das Thema Wechseljahr drin, da gehört alles drin. Wir haben, ja, es geht um das Recht auf reproduktive Gerechtigkeit und Zugang zu all diesen Sachen.
Wenn jetzt jemand uns zulässt und vielleicht selber in dieser Situation ist, sie ist ungewollt schwanger, magst du vielleicht, dass wir dann auch etwas noch in den Shownotes verlinken, Anlaufstellen, dass wir es reinnehmen können, aber vielleicht auch, wie darüber informieren, du hast uns im Vorgespräch gesagt, ganz wenig wissen, wie das abläuft eigentlich, aber man redet nicht darüber, es ist tabu. Magst du wie mal das ein bisschen schildern, was da der Prozess ist, jetzt da bei uns in der Schweiz?
Ich möchte noch kurz dazu sagen, ich bin keine Expertin. Ich habe mich einfach sehr fest mit dem Thema befasst. Ich bin auch keine Gynäkologin. Ich habe selber nie einen Abbruch gehabt. Ich bin einfach sehr empathisch Leute gegenüber. Und ich komme von einem Land, wo es verboten ist. Ja. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Beratungsstellen in allen Kantonen. Auf der Website von Sexuelle Gesundheit Schweiz kriegt man, sieht man all die Beratungsstellen. Über 80% der Schwangerschaftsabbrüche in der Schweiz basieren auf medikamentösem Weg. Das heisst, man nimmt zwei Tabletten ein und es ist eigentlich nicht. Also es kann ein sehr schmerzhafter Prozess sein, auch. Es ist wie sehr, so sehr, sehr starke Tage. Aber insgesamt ist es ein sehr Risiko, nicht freier, aber es gibt ein sehr geringes Risiko für Komplikationen. Die Frauen sind während dieser Zeit daheim, weil es kann sich über mehrere Tage ziehen. Das ist das, was normalerweise eigentlich in der Schweiz passiert. Und dann gibt es die, die schon über der 8., 9., 10. Woche sind, das passiert dann mit einem Eingriff. So. Und für die, wo, vielleicht kann ich schon mal ein paar Tipps geben, wenn wir gerade bei dem sind, was nicht. Weil ich finde, es ist so schwierig, zu Informationen zu kommen. Irgendwie. Es gibt gerade eine neue App, die von Doctors for Choice Germany gemacht worden ist. Sie heißt ALLI. Und dort wird man quasi online begleitet von dieser App, wenn man einen medikamentösen Abbruch hat. Und das ist etwas, was ich sehr wertvoll finde, weil Frauen werden wie so ein bisschen allein, oder man gibt ihnen die Tabletten haben und es gibt schon Nachuntersuchungen und so, aber irgendwie ist man wie so allein mit dieser Sache. Und das habe ich, ja, finde ich sehr eine nützliche App. Und dann gibt es auch noch das Buch von Laura Dornheim, das heißt «Deine Entscheidung, alles, was du über Abtreibung wissen musst». Das sind so vielleicht noch gute Quellen.
Gibt es auch Netzwerke, wo, weißt du, was mehr so um den, oder Anlaufstellen, was es um den emotionalen Prozess gibt? Vielleicht auch Netzwerke, wo man sich austauschen kann?
Beratungsstellen.
Die Beratungsstellen.
Ja. Die sind trainiert für das.
Okay.
Mhm. Ja. Und gerade wenn man sich vielleicht nicht ganz sicher ist, ob die Gynäkologin dort, wo man lebt, ja, es ist einfach das, was ich ja, schon ab und zu höre, dass es dass man nicht so unterstützt wird, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte. Und vielleicht geht man dann zuerst an so eine Beratungsstelle, ja, bevor man dann den nächsten Schritt macht.
Ich stelle mir das noch schwierig
vor. Aber man muss aufpassen, dass man nicht bei den Abtreibungsgegnern landet. Es ist, möchte ich auch noch sagen, nicht einfach googlen, sondern bei Sexuelle Gesundheit Schweiz auf der Website schauen. Die dort verlinkt sind, sind sehr wertfrei. Sonst, wenn man nach dem Thema googelt, dann hat man die Abtreibungsgegnerseite zu oberstehen. Und dort ist schwierig. Die machen das natürlich schon gescheit. Und die möchten am abbringen davon zum Abtreiben. Okay. Ja.
Und ich stelle mir es auch noch schwierig vor. Weißt, gerade jetzt, also ich höre das auch immer wieder, jetzt allgemein bei der Gynäkologin oder beim Gynäkologen, wenn man jetzt zu jemandem geht und man hat vielleicht einfach so die normalen Untersuchungen und es ist immer alles okay. Und dann merkt man, man möchte abtreiben und da kommt vielleicht so ein Spruch, wie wenn sie das Kindli nicht behalten oder so. Man fühlt sich plötzlich nicht mehr wohl. Und dann der Schritt zum Wechseln. Das ist ja auch, also es ist ja wieder nochmal eine zusätzliche Emotion. Es ist ja wie wenn man zum Beispiel in eine Therapie geht oder noch jemand anderen sonst. Und dann merkt, hey, es ist irgendwie nicht gut und man ist aber emotional eh schon belastet. Man hat den Zeitdruck.
Darum finde ich Information so wichtig, weil wenn man weiß, dass einem das passieren kann, dass es einem passieren kann, dass man das Bild mit überkommt von dem Fötus, dass man gezwungen wird, zum Herzschlag zu hören, das passiert, das ist alles passiert, wirklich vielmal auch in meinem Umfeld. Und ich glaube, wenn man das wüsste vorher, dann könnte man sich wieder darauf vorbereiten und dann könnte man sagen, ich will im Fall kein Foto und ich will im Fall, kann sie bitte das Ding abstellen. Und ich will es im Fall nicht sehen. Das darf man sagen. Aber man muss es wie wissen, dass es passieren kann, weil man geht wie nicht davon aus, dass das passieren kann. Dass wenn man mit der Absicht zum Abtreiben geht.
Also ich kenne ja so Geschichten auch und was ich jetzt gerade denke, ist so, wir sollten eigentlich viel mehr darüber reden, was uns so passiert. Und was auch bei diesen Besuchen bei Ärztinnen vielleicht auch anfangen, wenn man das kann und möchte, sich zu begleiten, damit man auch nicht allein durch so etwas durch muss oder vielleicht ja dort. Also das finde ich ja per se krass, was Frauen erleben, also nicht nur in gynäkologischen Praxen, sondern allgemein jetzt im Thema auch Medizin oder wo es manchmal auch gut ist, wenn jemand noch neben dran sitzt, der mitlässt und kann Fürsprecherin sein. Also wo man wirklich, ich glaube auch vielleicht mehr so eine Kultur könnte etablieren von, du musst im Fall auch nicht alles allein durchstehen.
Mega fest.
Das ist so schön, Mara, wie du das sagst, wie Ich habe jetzt gerade diese Woche ein Gespräch gehabt mit dem Arzt, was mir um meinen Sohn gegangen ist. Und ich habe das sehr beachtet. Ich habe das aber auch müssen lernen, dass ich so Gespräche eben nicht mehr allein gehe, sich immer jemanden mitnehmen. Und ich glaube, die Kultur von eben miteinander und dann auch darüber reden, das ist ja auch, das macht es eben sichtbar und nimmt es aus dem Tabu. Und ich finde das mega wichtig, was du sagst. Wir müssen das nicht alles allein.
Mm-mm. Und es gibt ja jetzt auch den Slogan, oder, mit der die Scham muss die Seite wechseln. Mm-hmm. Also ich meine, eigentlich muss sich der Arzt oder die Ärztin schämen, die sich so verhält gegenüber der Patientin und nicht die Patientin. Mm-hmm. Oder? Also dass wir da so uns einfach immer mehr, dass wir mehr in den Prozess gehen, wo wir uns einfach daraus auch winden. Und natürlich, es ist mega schwierig und man erlebt immer wieder Sachen, wo man völlig, wo man denkt, das kann jetzt nicht sein. Oder ich kenne es auch bei mir, also ich habe das Gefühl, meine Zündschnur ist je länger, je kürzer. Also je mehr ich weiss.
Das ist
so für dich schon, aber andere, die dann so mir gegenüber sitzen, in einer Arztpraxis weniger. Also nein, es ist wie so, Ich habe dann wie so die Geduld gar nicht mehr. Und je mehr man dann aber es ist auch wichtig, oder? Wie du sagst. Oder auch eben, dass man dann jemand anders kann in dem unterstützen. Weil es kann doch einfach nicht sein. Es dauert schon so lange. Und es hört einfach nicht auf. Und es ändert sich einfach nicht. Im Gegenteil, es wird einfach immer noch schlimmer. Mhm. Und dort finde ich, das, was wir machen können, ist dann wenigstens untereinander uns nicht auch noch abwerten und beschämen, sondern im Gegenteil eben eher zuhören, teilen, was einem passiert ist, sich zusammen empören und sich zusammen einsetzen.
Ja, und ja.
Ich glaube, das ist sehr, sehr ein wichtiger Punkt. Weil was ich beobachte, ist, dass es für die Leute erst dann ein Thema wird, wenn sie selber betroffen sind. Und auf einmal merken sie, ui, krass, ich hatte eine Fehlgeburt, ich habe ein Medikament bekommen, wo die gleichen sind wie meine Freundin vor 2 Jahren, die abgetrieben hat zum Beispiel. Und dann merken sie, ah krass, wir haben eigentlich, also ich habe eigentlich gerne nie genau gefragt, was dort passiert ist. Und jetzt habe ich selber nicht gewusst, habe ich eine Fehlgeburt gehabt, muss die Medikament nehmen und hätte eigentlich von dem Wissen profitieren können. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man mehr darüber redet, genauer darüber redet. Und das mit der Begleitung finde ich eine super Idee. Das gibt es in sehr, sehr vielen Ländern schon, vor allem in den Ländern, wo es illegal ist. Lateinamerika hat angefangen mit dem. Und gibt es mittlerweile in Deutschland, in den USA vor allem jetzt, so Begleitorganisationen, Netzwerk. Oder auch, wo die einfach per WhatsApp begleiten.
Ach, ja. Schön. Mhm. Ich habe vorher, so wo ich dir so zugelassen habe, auch noch, also, denke, es geht ja auch so fest um das Aushalten von Gleichzeitigkeit oder auch Widersprüchlichkeiten. Bei dem Thema, also allgemein bei vielen Sachen im Leben, aber auch bei dem Thema, dass man zum Beispiel selber vielleicht sich ein Kind wünscht und nicht schwanger wird und die beste Freundin möchte das Kind nicht.
Mhm.
Und dann ist es so wahnsinnig menschlich, oder ich beobachte das auch in meiner Arbeit, dann ganz schnell so ein richtig oder falsch haben. Und ich glaube, dieser Thematik wird es auch so gut, dass man viel mehr die Grauzone und die Gleichzeitigkeit auch zulässt. Also eben vom individuellen Fühlen, Entscheiden, aber eben auch diesen verschiedenen Lebensentwürfen. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, wenn die Leute verunsichert sind oder eben gerade jetzt im Moment, dass dann so das Schwarz-Weiß oder so, das gibt richtig und falsch und man verliert den Zwischenraum, wo uns allen eigentlich wahnsinnig gut tut. Oder von, ja, bei dir ist es so, bei mir ist es anders, beides ist okay.
Mhm. Es sind wahnsinnig komplexe Themen und Gefühle, wo in dem ganzen Themenbereich reproduktive Rechte oder Gerechtigkeit da sind, wo ich absolut auch sehe, oder? Ja, mega.
Ja, und ich glaube, es ist ja auch, also man muss ja wie gesehen, jetzt auch in dem Backlash, das Ziel ist, uns Frauen ja zu schwächen. Und schwächen tut man durch Spaltung. Und je uneiniger wir sind und je mehr ich kann sagen, ich bin die bessere Mutter wie du, Sarah, oder ich habe eben nicht abgetrieben und die dort eben schon, und desto mehr geben wir einer Politik oder mächtigen Menschen den Raum, um uns gesamthaft zu schwächen. Und am Schluss sind wir eigentlich alle bedroht. Oder? Und das, ich glaube, das ist schon auch wichtig, immer wieder zu erkennen, dass in der Solidarität unter Frauen, auch, das ist auch eine Kraft drin, wo nicht nur mir in dem Moment und auch nicht dieser Frau gegenüber in dem Moment nützt, sondern wo jetzt einfach auch mega wichtig ist, eben in Zeiten, wo jetzt zum Beispiel Abtreibungsrechte in Gefahr sind. Auch wenn ich selber keine Schwangerschaft mehr wird haben und nicht mehr abtreiben.
Ist es mega niemand, wichtig? Niemand ist gezwungen zum Abtreiben. Mhm. Niemand. Ja. Man kann absolut also, für sich selber genau. Gegen Abtreibung sein, für sich.
Ja.
Aber dann darf ich doch auch empathisch sein mit dem Gegenüber, wo das anders für sein oder ihr Leben machen möchte. Mhm. Es geht doch um Empathie. Nicht? Also,
ja, eben auch das Annehmen. Empathie heisst ja auch, dass es in den Schuhen von jemand anderem vielleicht auch anders aussieht als in meinen.
Ja, absolut. Das ist, oder wie du vorher gesehen hast, vielleicht habe ich einen Kinderwunsch, der unerfüllt ist und mein Gegenüber wird innerhalb von einer Sekunde schwanger, dann kann ich doch, also logisch ist es dann traurig für mich, aber gleichzeitig kann ich mich auch freuen für mein Gegenüber, dass der Scheissdreck nicht passiert. Also, es kann doch gleichzeitig da sein. Und gerade bei diesen Themen ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig und auch schön wie man das dann noch ausdrucken kann. Es gibt ja dann noch schöne Momente miteinander.
Ja, und jetzt hast du vorher schon so ein bisschen über Lösungen auch geredet. Also weißt du, was bräucht es? Oder, also jetzt haben wir viel darüber geredet, eben, dass man also die Empathie natürlich stärkt, dass man es wissen, dass man mehr darüber weiss, mehr darüber redet. Dann eben auch mit dem eben sich begleiten, unterstützen, solidarisch sein. Wenn du jetzt noch weiter denkst, was würdest du dir wünschen, wenn du so eine Vision zeichnen?
Also aus dem Strafgesetzbuch mit dem Schwangerschaftsabbruch, Schritt 1. Legalisierung im Liechtenstein, Schritt 2. Das ist das. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir mal die politischen Grundlagen haben. Also, ich meine, sonst kann man noch so lange über Empathie und Information reden, wenn wir die Grundlagen nicht haben auf politischer Ebene. Dann, also ich glaube, das ist vielen Leuten auch nicht bewusst. Schwangerschaftsabbruch. Man sieht, er ist legal, ist er nicht. Er ist straffrei. Es ist trotzdem ein Straftatbestand.
Ich würde kurz mit dir über das reden, wie die rechtliche Situation in der Schweiz ist. Oder? Wir haben ja die sogenannte Fristenregelung. Mhm. Und eben, es heisst in dem Sinn nicht, Abtreibung ist legal per se, sondern
nein, es ist straffrei.
Genau, es ist straffrei in den ersten 12 Wochen. Ja. Oder? Ausser, es gibt dort noch besondere Umstände. Mhm. Ich bin ein Podium gelassen, wo du unter anderem auch geredet hast über das. Also, wie jetzt weiter? Magst du dort noch etwas dazu sagen? Also, weil, so wie ich dich damals verstanden habe, ist es ja jetzt mit dem nicht getan. Es müsste eigentlich sich noch mehr verändern. Was wäre
dort also Veränderung? Ich würde mir schon wünschen, dass das aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wird. Frankreich hat das gemacht. Frankreich hat es, glaube ich, schon länger im Gesundheitsgesetz gehabt und jetzt in der Verfassung verankert. Das ist natürlich... das wäre die Lösung mit so Schlagraum und Kirsche
oben. Oh ja, bitte machen wir heute Lösungen mit Schlagraum und Kirsche oben drauf.
Nur Lösungen mit Schlagraum.
Das ist eine Frage. Also dann wäre es eben nicht mehr straffrei, sondern es wäre ein Recht, oder? Oder was würde
es ist so? Eigentlich schon, also es ist schon ein Menschenrecht. Wir haben alle die UNO, also die Schweiz ist Teil von UNO, das ist ein Menschenrecht. Das ist nicht etwas, wo man eigentlich noch darüber diskutieren müsste. Oh, im Liechtenstein nicht.
Also es gehört ins Gesundheitsgesetz so.
Ich finde schon, ja.
Hey, danke vielmals für all die Infos. Ja. Das ist mega spannend. Ich merke auch, wie wenig dass man darüber redet mittlerweile. Also es ist wirklich, ich finde es echt bedenklich, wie wenig dass man das thematisiert.
Ja, und es betrifft so viel, es geht uns alle an, in irgendeiner Form. Und ja, es findet wie nicht statt. Ich habe gedacht, das bräuchte es auch viel mehr im Schulunterricht, dass es thematisiert wird, dass Mädchen aufgeklärt werden.
Aber das gehört alles in das Thema reproduktive Rechte rein. Alles, Aufklärung, Verhütung, all diese Sachen gehören dort rein. Der Zugang zu diesen Sachen. Es ist auch der Zugang zu Abtreibungen ist in der Schweiz nicht wahnsinnig gut. Oder? Also, dort spielt so viel drin und es ist so ein riesiges Thema. Da kannst du 5 Podcasts drüber machen, oder? Also, und darum hoffe ich, dass wir einen guten kleinen Rundumschlag geschafft haben.
Jetzt haben wir noch unsere Rubriken. Ich habe ja mich so in den Gedanken to go aus dem Coaching raus und ich habe so gemerkt, so auf die heutige Folge, ach ja, manchmal gibt es auch nichts Schlaues, um zu sagen, beziehungsweise, ich glaube, wenn es darum geht, Ambiguitäten auch zuzulassen, Gleichzeitigkeiten zu leben, Grauzonen zuzulassen, dann ist es immer wieder unterstützend in gewissen Themen, wenn man so merkt, jetzt wird man irgendwie triggert mit etwas, wo vielleicht eben eine Freundin anders entscheidet, auch einmal einfach in eine Haltung von ich weiß es nicht. Oder so, das kann sein, kann auch nicht sein. Aber auch manchmal gibt es so einen Druck, dass wir immer alles wissen müssen.
Mhm. Und sich zu allem verhalten.
Ja, und dementsprechend verhalten. Mhm. Und es wird, ich finde, bei dieser Thematik, es wird wahnsinnig schnell geurteilt und mich berührt es immer wieder. Eben, wie du gesagt hast, keine Frau tut leichtfertig so entscheiden. Wenn ich sehe, wie die Frauen bei mir in der Praxis mit dem Thema sich befassen und sie alle erleben dann, dass aussen urteilt Und dass, wenn es nicht möglich ist, zum Unterstützen oder eben wirklich die Empathie, einfach wenigstens, was weiss denn ich? Also für mich wäre es jetzt nicht der Weg, aber was weiss denn ich, was für die andere Person gut ist? Ich weiss es nicht. Ja, ich muss nicht, oder nicht immer gerade eine Haltung haben. Und ich glaube, der Satz von «Ich weiss es nicht» tut uns eh gut, ein bisschen mehr zu haben. Das ist mein Gedanke to go für heute.
Mhm. Weil ich finde, es ist komplex. Moment geht es ja ums Gegenüber und nicht um einen selber.
Eben, genau. Genau.
Nicht? Kann man doch sagen, jetzt redest du über deine Sachen oder rede ich über meine Sachen?
Genau. Mara, hast du einen Büchertipp?
Ich habe einen Büchertipp, aber ich möchte noch sagen, dass ich mich dem sehr, sehr fest anschliessen will. Also auch wirklich so, man muss auch nicht alles wissen und man muss nicht zu allem immer eine Meinung haben. Und ich habe auch mal, also es gibt auch nicht auf alles eine einfache Antwort.
Nein,
also
es ist so komplex.
Mal in einem Text über das, nur in einem Satz eigentlich das so kommentiert, in Bezug jetzt auf das Thema Behinderungen und Abtreibung. Es gibt einfach keine einfache Gleichung. Und ich finde, dass man das auch akzeptiert. Und ja, darum danke vielmals für das. Ich habe einen Büchertipp mitgebracht, ja. Und er geht nicht direkt ums Thema Abtreibung, aber es geht auch ums Thema Reproduktion und aus einer feministischen Sicht, aber auf eine lustige, sarkastische Art und Weise. Und zwar ist es ein Graphic Novel, der sehr zugänglich geschrieben ist und wirklich mega lustige Situationen drin hat. Es heisst «Bauchlandung – Geschichte einer Teenager-Schwangerschaft» von der Wanda Dufner, erschienen in der Edition Modern. Und die Protagonistin wird mit 15, glaube ich, schwanger. Und was sie dann eben so erlebt an diesen Zuschreibungen, was jetzt der richtige Weg ist für sie, die christliche Großmutter, die eine Meinung hat dazu, die beste Freundin und Mutter und der Gynäkologe etc. Und, aber eigentlich redet niemand wirklich mit ihr, was für sie wirklich der richtige Weg wäre. Und das hat mich recht fest beeindruckt, auch nochmal da drin, wie in diesen Bildern nochmal auf eine andere Art wahrzunehmen, wie früh dass das anfängt, dass wir lernen, dass andere über unseren Körper bestimmen und dass mich einmal motiviert, das sehr stark auch in der Erziehung von meiner Tochter und von meinem Sohn, dort mich immer wieder darauf zu achten, dass ihre Selbstbestimmung wichtig ist und ihre Entscheidungen sind.
Ich finde, das Cover sieht schon spannend aus. Wir tun es wie immer in die Show Notes. Jetzt zum Abschluss, Gabriela, es ist wahnsinnig toll, dass du da bist. Du darfst noch 3 Karten ziehen. Du darfst mal die erste ziehen und mir geben. Und dann stelle ich dir die Frage.
Ich weiß nicht, ob das die Leute wissen, aber auf diesen Kärtchen sind Zara und Mara drauf. Und sie lachen am so herzig an.
So. Willst du selber? Oh. Soll ich lesen? Ah, wann hast du das letzte Mal geknutscht?
Das muss ca. 3-4 Tage her sein, weil mein Partner ist krank seit 3-4 Tagen.
Darfst du nochmal?
So.
Oh, ich lese das schon lange. Wenn dir heute sofort einer deiner persönlichen Wünsche erfüllt werden würde, welchen würdest du wählen? So ganz spontan.
Riesenfrage. Persönlich oder politisch?
Persönlich.
Oh. Ist das Persönliche nicht politisch?
Ja, genau. Nein, ich habe aber vorher meine Wünsche mit Schlagrahmen, habe ich schon gesehen. Darum,
du darfst auch noch mehr Schlagrahmen drauf tun. Das kann dann sehr persönlich sein.
Du kannst auch einen persönlichen und einen politischen Wunsch äussern.
Voll vorher habe ich es genau gesehen. Nein, ich sage es nochmal. Lichtstahl, Abtreibung legalisieren, fertig.
Was wirst du machen, wenn das jetzt morgen so wäre?
Ein Fest oder so.
Und dafür ist doch knutschen.
Nein, für das dürfen wir noch ein bisschen mehr machen.
Das ist die letzte Karte ziehen. Mara, willst du lesen?
Kann ich. Was hat dich letzte Woche berührt oder gefreut?
Ich weiß nicht, was letzte Woche passiert ist. Kann ich doch nicht, muss ich in meinen Kalender schauen. Ui.
Dann nimmst du es mit gestern?
Nein, also was mich einfach heute jetzt wirkt. Also danke vielmals für das Gespräch. Ihr habt mich sehr berührt. Eure
gleichfalls.
Art und Weise ist einfach, ich bin jetzt nervös dahergekommen. Jetzt fühle ich mich sehr wohl und könnte noch 3 Tage weiter schwätzen. Also danke vielmals.
Danke vielmals, liebe Gabriela. Schön, bist du da gewesen. Ciao miteinander.
Tschüss miteinander. Tschüss. Danke vielmals.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch. Und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale-zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.